2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Montag, der 6. Februar 2023 und ihr wisst, was das heißt. Euch allen FC St. Pauli-Fans, herzliche Weltpokalsieger-Besieger, Grüße und herzlich willkommen zum NDS, zum Heimspiel unserer Boys in Ground gegen Hannover 96. Vor einem ausverkauften Millerntor endet das Spiel mit 2:0 für den FC St. Pauli und konnte endlich seit 1994 bestehende sinnlose, sieglose Serie, ne, das muss nicht da verspricht, gegen Hannover 96 endlich beenden. Das 1:0 erzielte Lukas Daschner in der 17. Minute durch Vorlage von Oladapo Afolayan und das 2:0 folgte 10 Minuten später in der 27. Minute durch Connor Metcalf, vorbereitet durch Manos Sayakas. Das letzte Mal, als es zwei Siege hintereinander ohne Gegentor gab, war sogar vor 4 Jahren, also sogar nicht so lange her in unserer Zeitrechnung, in der Saison 18-19, wo beide Spiele mit 1:0 endeten. 6 Punkte aus den ersten beiden Saisonspielen im Jahr 2023 für den FCSP und noch ungeschlagen in dieser Saison, also zu Hause wenigstens. Da kann man auch erstmal nicht meckern. Aber genug von mir. Ich bin auch natürlich wieder nicht allein und habe wieder den tollen Tim bei mir. Moin Tim, alles klar?
Moin, mein Lieber. Ich habe, glaube ich, schon lange keiner mehr der tolle Tim genannt. Bei mir ist alles klar, es ist Montagabend und ich darf über 96 sprechen, die gestern mir das Wochenende dann auch wirklich vollends versaut haben. Ist das nicht toll? Ich finde schon.
Ja, ja, ich weiß genau, wie du dich fühlst.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wir hatten jetzt auch letzten 10, 12 Jahre nicht so die beste, nicht nur die beste Zeit. Was ist denn jetzt schlimmer gewesen? War es jetzt das 1:3 oder das 0:2 jetzt?
Ich glaube, richtig bitter war ich das 1:3 jetzt gegen Karlslautern. Gerade auch, weil es so ein Last-Minute-Ding war, obwohl es sich ja nicht abzeichnete. Aber es ging St. Pauli war auch schlimm, weil man ja quasi 30 Minuten gebraucht hat, um sich zwei Dinge einschenken zu lassen und dann hinten raus auch nicht mehr ins Spiel zurückgefunden hat. Und das ist natürlich schon ein Punkt, der einen dann schon ein bisschen Angst und Bange macht, wenn man dann so die nächsten Spiele schaut, wer da so kommt und was da so auf uns zu, so eine Aufgabe auf uns zukommt, generell als Kollektiv auch.
Wir wollen auch nicht, jetzt nicht so weit vorweggreifen. Wir wollen ja natürlich erstmal wissen, wie so dein Spieltag war. So, wie stimmt sich ein Tim auf einen Spieltag ein?
Ich würde jetzt ja einfach so sagen, mit viel Alkohol, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Nein, Spaß. Also, da ich aus einem Dorf kurz vor Hannover komme und meine ganzen Kumpels auch, die auch alle 96-Fans sind seit Lichtjahren, alle mittlerweile in Hamburg wohnen, was sehr angenehm ist, weil man dann eine kollektive Leidensgemeinschaft hat, ist es so, dass man sich dann morgens getroffen hat zum Frühstücken, ganz ladylike, nein, Quatsch, so wie man es halt macht, zum gemeinsam gefrühstückt, das Spiel wird ja auch ein bisschen früher angepfiffen mit 13:30, als sonst so die Bundesliga so läuft, so gegen Nachmittag, und da haben wir halt entspannt gefrühstückt, die ersten Biere wurden getrunken, hat sich so ein bisschen eingestimmt aufs Spiel, so ein paar Sachen ausgetauscht, die man übers Spiel vielleicht noch nicht wusste, und ist dann so langsam los, hat sich ein paar Biere geholt am Kiosk, auf dem Fußweg zum Millerntor-Stadion, dort ein Einlass, der relativ kurz war und echt sehr reibungslos funktionierte. Toilettensituation, kann man drüber diskutieren, ob das so super ist im Gästeblock, aber insgesamt ja man auf hohem Niveau, glaube ich. Ja, und dann ging ja quasi das Spiel auch eigentlich schon gleich los, waren recht spät dran. Und das, was dann folgte, hat ja eigentlich so den Tag, der so gut begonnen hat, so ein bisschen da hinten raus irgendwie vermiest, hätte ich jetzt fast gesagt.
Du hast ja gesagt, es hat deine Stimmung vermiest. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass man sich schon was erwartet hat. Logisch, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass du mit deinen Freunden und anderen Fans dich in diversen Chatgruppen auch aufhältst. Wie war denn so die Stimmung vorm Spiel? Hat man sich ein bisschen an dieser, ich sag mal, anhaltenden Serie der letzten 25 Jahre irgendwie aufgegeilt, oder hat man irgendwelche Erwartungen, oder wie kann man sich 96 im Chat vorstellen?
96 im Chat ist sehr ambivalent, ist ja sowieso, also Fußball ist ja rational nicht zu ertragen, deswegen vielleicht auch, also sicherlich von bis, alle, die sich, glaube ich, mehr erhofft hatten, sind sicherlich enttäuscht worden, aber auch die gab es, die positiv in das Spiel gegangen sind, aber auch diejenigen, die grundlegend pessimistisch gestimmt sind und die eigentlich auch schon mit dem Schlimmsten rechnen. Und mal ganz ehrlich, welcher Fußballfan rechnet denn nicht immer mit dem Schlimmsten? Insofern völlig normal. ja, ich würde sagen, gut durchwachsen von bis, war alles dabei eigentlich. Von ausgeglichen bis hin zu optimistisch, euphorisch oder auch sehr pessimistisch. Man ist ja doch schon, sage ich mal, leidgeplagter. Ne? Also das ich verfolge jetzt St. Pauli nicht so ganz intensiv. Tatsächlich und auch das St. Pauli-Umfeld nicht. Kann es nicht gleichsetzen nicht vergleichen. Aber also 96 Fans zu sein, das ist schon, da muss man schon für gemacht sein. Das war jetzt die letzten Jahre ganz schön heftig.
Ja, glaube ich. Ich glaube, wenn du auch, na gut, bei uns ist es ja auch, ich will nicht sagen, auch so ähnlich. Im Grunde geht es bei uns nicht vor und nicht zurück. Also klar, du hast Saisons, wo du unten mitspielst und dann du glücklich über den Klassenerhalt bist und dann spielst du manchmal oben mit. Das ist manchmal vielleicht gefühlt das dreimal in den letzten 12 Jahren. Dann ist man doch enttäuscht, weil es doch nicht gereicht hat, weil man doch auf Platz 4 gelandet ist, den ja jetzt immer der HSV immer einnimmt. Mhm. Ja, also ich persönlich kann es nur von mir sagen, ich habe immer nicht so viele Erwartungen in den letzten Jahren gehabt, aber so nach und nach, nach der letzten Saison, war es gefühlt einer der besten Mannschaften, die wir seit jeher hatten, falls es diesen Satz überhaupt gibt, den ich gerade formuliert habe. Und ich habe mir schon dadurch auch schon was versprochen. Ich meine, wären wir aufgestiegen, hätten wir den Kader zusammenhalten können. Der ist zusammengebrochen. Unsere ganze Offensive ist weggefallen. Wurde da nicht wirklich was nachgeholt. Dann als Rückschluss wurde dann Timo Schulz entlassen, der da auch nichts dafür kann, was unser Sportdirektor da ihm quasi vor die Tür gesetzt hat. Also weiß ich nicht. Und dann, ich würde schon gerne wieder aufsteigen. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die das so offen sagen, also auch unter St. Pauli-Fans, weil ich würde gerne mal wieder aufsteigen. Ich würde gerne mal wieder erste Liga spielen. Ich meine, ich bin seit 22 Jahren Fan dieses Vereins und ich habe nur 2 Jahre erste Liga erlebt. Ich würde gerne mal, und das erste Mal war ich 6 oder 7, das andere Mal war ich 18. Also es wird langsam mal wieder Zeit, so nach 10, 12 Jahren zweite Liga. Ich habe auch irgendwie keine Lust mehr, irgendwie jedes Mal das Gleiche zu haben. Also immer wieder Bielefeld, immer wieder Sandhausen, nächstes Sandhausen, liebe Grüße nach Sandhausen. Und mal ein bisschen einmal aufsteigen, durch die ganzen großen Arenen ziehen, da einmal ein bisschen ärgern, ein paar Punkte mitnehmen, sehen, wie die abkotzen gegen uns. Und dann kannst du meinetwegen irgendwann mal wieder absteigen oder so. Also dann ist ja okay, aber einmal wieder erste Liga haben, so 1, 2 Jahre, wäre mal ganz cool. Deswegen gerade auch für dich, geil, wenn man so 96, ich habe ja 96 damals, ja, erzähl.
Ja, ist gut, also es ist interessant zu sehen, wie weit unsere Erwartungen auseinandergehen, also aufzusteigen und dann irgendwann wieder abzusteigen, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, aber ich kann es ja schon verstehen, also welcher Fußballfan möchte denn nicht den größtmöglichen Erfolg für den Verein und jetzt aus unserer Perspektive ist der größtmögliche Erfolg aktuell das Greifbarste oder der Aufstieg, also insofern völlig nachvollziehbar. Nur jetzt lassen unsere Mannschaften ja aktuell in der jetzigen Situation recht wenig zur Annahme zu, dass es mal in absehbarer Zeit so kommen könnte.
Ja, ich manchmal versuche ich mir auch mich zurück zu erinnern, wie ich damals Fußball kennengelernt, also nicht Fußball, ich will sagen nicht kennengelernt, aber als ich Fan wurde, waren ja durchaus Mannschaften da oben mit dran, wie zum Beispiel Schalke 04, Werder Bremen und auch hier unser Stadtnachbar hier aus Pinneberg, da hinten. vor den Stadttoren. Und Hannover 96 war ja auch unter anderem ein paar Mal europäisch zugange. Und dann musst du dir auch manchmal die Augen reiben, um zu sehen, okay, 96 ist jetzt wirklich seit fünf Jahren in der zweiten Liga mit uns. Wie konnte das denn passieren? Also wenn du dann so eine Historie hast, wie du mit deinem Verein, wo du mal warst, und du siehst, wo du jetzt bist, dann denkst du so, oh, ich würde schon gern wieder zurück.
Ja, so ist es. Aber gut, das aktuelle Spiel ist ein sehr gutes Spiegelbild dessen, wie es um den Verein steht. Und deswegen, bevor wir hier noch über alte Zeiten sprechen, nicht gleich live am Mikro anfangen zu heulen, lass uns lieber das sprechen, kurz und schmerzlos, was ich Schlimmes gestern und du Tolles gestern erlebt hast.
Also ich will natürlich nicht, dass du hier live in Tränen ausbrichst, das möchte ja keiner. Und deswegen gehen wir schnell weiter, machen wir einen Schritt weiter. Du bist direkt vor deiner Haustür zum Gästeblock spaziert, ne? Ich habe ja soweit mitbekommen, dass der Auswärtstross um 96 mit dem Zug angereist ist. Es ist ja durchaus naheliegend, wenn man ungefähr 1,5 Zugstunden voneinander entfernt liegt. Da kann man gut Leute mobilisieren. Bist du dann direkt zum Gästeblock, ne? Und nicht als mit einem kleinen Schlenker über den Hauptbahnhof mit dem Tross zum Stadion?
Nee.
Okay. Dann war auch von beiden Seiten, einmal von der Südkurve und einmal von euch vom Gästebereich, einmal die komplette Kurve oder der komplette Block in großen Schwenkern schön eingehüllt. Das finde ich persönlich sehr schön, wenn so einheitliche Schwenker gibt, schön breit positioniert, dass es schön ein einheitliches Bild ergibt. Das war bei euch so, das war bei uns genauso. Ihr hattet ja noch ein großes Transparent noch vorne dran mit Niedersachsen Power. Das Power hatte ich ein bisschen gebraucht, um das zu identifizieren, was das genau was für ein Wort ist. Aber doch sah an sich so ganz okay aus, was man so gesehen hat. Also von der Stimmung her, das wirkte sehr, also vielleicht ist es auch mein Eindruck, dass wenn Gäste, Mannschaften zu uns kommen, auch gerade mit dem Gästeanhang, dass man nochmal besonders motiviert ist, weil man unbedingt, wenn man, verstehe ich auch, weil man gegen St. Pauli spielt und dann nochmal zeigen muss und zeigen will, wer man ist, und man ist nochmal ein Stück lauter, und das ist ja überall, also wenn man auch auswärts reist, der Gästeblock hat manchmal so einen Ticken mehr aufgelegt, einen Ticken mehr motiviert. Und das wirkte dann so, dass man schon Bock hatte, hier 3 Punkte mitzunehmen, ne?
Definitiv. Also, das würde ich jetzt genauso unterschreiben. Also schon den Eindruck, dass da auch deswegen sehr viele mitgekommen sind, um 96 mal wieder im Stadion live liegen zu sehen, aber auch aufgrund der Entfernung. Und wie du schon richtig sagst, man kann sehr viele motivieren. Fanszene hat gut mobil gemacht. Ich fand die Stimmung auch angenehm, wirklich sehr, sehr gut für ein Auswärtsspiel. Seit langem mal wieder, muss ich sagen, habe ich das auch so miterlebt. Ich war auch wirklich schon lange nicht mehr auswärts dabei, auch wenn es für mich ja nur ein halbes Auswärtsspiel war. Diesmal muss ich sagen, war Stimmung wirklich sehr, sehr gut und kann man durchaus positiv den Schwung auch mitnehmen. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn es sich aufs Spiel hätte übertragen können, aber gut, man kann nicht alles haben, habe ich gelernt.
Aber es sah ja in den ersten 5 Minuten ja schon so aus. Also wenn man jetzt, ich möchte auch nicht so schnell vorweggreifen, aber wenn wir kurz mal auf die Formation zu sprechen kommen, gefühlt hatte ja Stefan Leitl die halbe Mannschaft ausgetauscht. Drin war ja Stefan Ernst, kam mit rein, Arimbi, Leopold, Maxi Bayer ersetzten Besuschkow, Tresoldi, Teuchert und Kranjic. So ein weiterer Name wie Henrik Weidand war ja auch auf der Bank, von dem man auch damit gerechnet hätte, dass der durchaus spielt. Stefan Leitl hat ja jetzt für mich als externe Person, der jetzt von außen auf 36 sehen muss, habe halt so gedacht, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt der Sinn und Zweck dahinter sein soll, dass du die großen Namen rauslässt. Und ich glaube, ich habe das so verstanden, dass unser Trainer schon darauf spekuliert hat, dass man Weidand aufstellt. Und wie hast du denn diese Wechsel eingeordnet? War das wirklich so notwendig oder hat Leitl da ein bisschen übertrieben?
Ich würde das nicht so sagen. Ich glaube schon, ich würde schon sagen, dass das im Einzelnen sicherlich ein Wechsel gerechtfertigt war. Ist auch immer ein Mittel oder ein Stilmittel des Trainers, aber ob das ein Teuchert und Beschusskopf hätten draußen bleiben müssen, weiß ich nicht. Linke Verteidigerseite mit RB fand ich schon eine gute Idee. Und sie wie ernst, das Startelfdebüt zu geben, nach so einer Verletzungspause sicherlich auch nachvollziehbar, aber auch da war klar, dass der noch länger brauchen wird, um zu der gewünschten und alten Form zurückzukehren. Das ist ja quasi auch wie ein Neuzugang für uns in der Mannschaft. Notwendig würde ich sagen nicht, aber das lässt sich nach dem Spiel immer so einfach sagen. Ne?
Und wie du halt vorhin gemeint hast, es war ja durchaus Schwung in den ersten Minuten bei euch im Gästebereich, das hat man auch so wahrgenommen, und die ersten 5 Minuten waren ja durchaus, ich will nicht jetzt sagen, von Erfolg geprägt, aber es wurde ja kein Tor erzielt, aber durchaus hat man kurz gesehen, dass man mit einer sehr stürmischen 96-Mannschaft rechnen musste, weil es wurden richtig tiefe Bälle gespielt, wo man kurz ein Déjà-vu hatte und sich in das 0-3 vom letzten Jahr zurückverfrachtet sah. Also der Maxi Bayer, das ist auch so ein Name, der ist dafür gerade geschaffen. Und da dachten wir auch kurz, ui, das kommt wirklich ein 96-Zug ohne Bremse auf uns zu. Aber zum Glück hat man sich dann auch darauf eingestellt und man hat dann da von dort aus leicht den Stecker ziehen können. Ne?
Ja gut, ich glaube, das, was man aus dem Spiel gelernt hat oder was man aus dem Spiel mitnehmen kann, ist, dass man, das klingt jetzt total blöd, banal, aber dass ein Spiel halt eben 90 Minuten hat und der Ball rund ist. Nee, Spaß. Also das, was man mitnehmen kann, ist, dass man konstante Leistungen sich in der zweiten Liga auszahlen. Und wenn man dann schon eine recht stürmische Anfangsphase hat, dann ist es ja sicherlich auch geplant gewesen, dass man von Anfang an mit sehr viel Druck auf den Gegner geht und auch aufs 1-0. Das hat dann nicht funktioniert, aber ich erwarte dann schon auch von einer Mannschaft, die dann sich auch reifer zeigen will, die selber sagt, dass sie reifer ist als letztes Jahr, dass man dann auch Spiele wie diese nicht so kurz ja, vor allem auch in so kurzen Abständen quasi ja, so herschenkt. Und das ist so ein bisschen schade. Der Wermutstropfen, der aus dem Spiel mitgenommen wurde, ist, dass die Mannschaft offensichtlich noch nicht die Reife besitzt, um auch Spiele, die man vielleicht nicht 100% dominiert, dass man auch die einfach gnadenlos verliert zurzeit.
Genau, okay, ja, es wirkte echt so. Also das hatte man schon irgendwie ab, also das, was du eben gerade gesagt hast, das hat man wirklich echt gesehen. Also das hast du echt gut zusammengefasst. Und nach 10 Minuten war quasi, also hatten wir, wenn ich jetzt mal aus unserer Rede spreche, da wurde die Kurve langsam bekommen und dann lief das ja genau andersrum. Es waren eure beiden Außenspieler, ich glaube, das war Köhn
und Moroja.
Genau. Die beiden haben immer mehr höher gezogen, haben auch sehr hoch gepresst, gerade auf Sayakas und Pakarada. Und so wurde hinten viel mehr Platz gelassen. Und so war man mehreren Überzahlsituationen konfrontiert, wo man immer wieder gefährlich vors Tor kam. Und ab dann ging es halt konsequent so weiter. Das war in der 10. Minute, das war dann auch kurz darauf, ist schon das 1:0. Da, wo man viel zu viel Raum gelassen hat, wo eine Überzahl, also jetzt für uns, entstanden ist und man durchaus frei zum Schuss kommen lässt und dann fiel ihm das 1:0. Wie war das denn? Und dann kurz darauf, ich will nicht sagen, 10 Minuten später fehlt halt schon das 2:0, aber das waren so viele Räume, so viel Platz und ich kann mir jetzt nicht wirklich erklären, was da jetzt genau vonstanden ging für 96. Also gefühlt war man nicht drauf eingestellt, wollte man schon einen Stiefel runter, war man auf den Plan fixiert, war man zu unflexibel, also das war mir alles dann irgendwann, also dass ich das als St. Pauli-Fan sagen kann, ich weiß nicht, wie das ging, aber das war irgendwie viel zu einfach.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich glaube auch, dass da seitens des Plans auf jeden Fall noch, jetzt auch vor allen Dingen im Spiel selber, die eine oder andere Korrektur durchaus hätte sein müssen. Der Plan kann ja nicht nur sein und nicht nur lauten, ja, einen Gegner hoch anzulaufen und darauf zu spekulieren, dass man relativ hoch im Feld die Bälle gewinnt. Hat ja gesehen, was daraus resultiert, dass man den Gegner unterschätzt hat. Wie er sich im Spiel verhält, auch schwierig einzuschätzen, glaube ich, mit einem neuen Trainer im Vorfeld, den keiner so richtig kannte. Und da, glaube ich, ist es ein schwierig. Es läuft am Ende sehr oft darauf hinaus, dass das Spiel sich auf die Außen verlagert, was ja bei den beiden Formationen, die, wie sie so halt eben sind, 3-4-3 quasi oder 3-5-2 bei uns, dann sehr flügellastig ist. Das war bei euch ja klar. Und dass das Spiel dann schon von innen nach außen gedrückt wird, war auch zu erwarten, dass man da keine Lösung gefunden hat, jetzt über 90 Minuten keine Lösung gefunden hat und dann sich nur noch durch personelle Wechsel helfen weiß, dann frage ich mich schon, wo so der wechselfreie Impuls in der Mannschaft ist. Aber gut, auch das ist jetzt Schnee von gestern und jetzt geht es da auch so drauf, sich da auf das neue Spiel gegen Paderborn zu fokussieren und dann halt da wieder anzugreifen.
Dieses 2:0, was ja eben fehlt, also ich habe ja dieses 1:0 in der 17. Minute sehr schnell abgewickelt, schon fast schon übersprungen, was ja schon grotesk ist, wenn man überlegt, was unser Neuzugang Dapo Afellayan da abgeliefert hat. Deswegen, es ist schon pietätlos von mir, dass ich das komplett ignoriere. Unabhängig davon, dass er super gemacht hat und dass sein Startelfdebüt diesmal war und was ich glaube ich in der Vorstellung oder in der, als wir die Wechsel durchgegangen sind, der Kader, dass ich das nicht erwähnt habe, das war sein erstes Saisonspiel, also von Beginn an, was er prima gemacht hat. Und dieses kurz darauf, dieses 2:0, war ja jetzt nicht ganz unumstritten. Kommt drauf an, aus welcher Perspektive man das sieht. Ich muss persönlich, ich habe diesen Pfiff, den Leitl später erwähnt hat, das vorher abgepfiffen worden ist, gar nicht so wahrgenommen. Also und auch diese ganzen Bilder, ich habe das ja durchaus, da ich mit Tobi, mit André und Chris und mit dir ja auch auf Twitter connected bin, man bekommt manchmal so einen Hannover 96-Algorithmus, auch wenn ich den nicht will, dass da diverse Bilder verbreitet worden sind von Abseitsstellung und Positionen und Standbildern, wo ich dachte so, ist mir jetzt zu ungenau, dieses Bild, weil man sieht da ja nichts. Man sieht nur, er ist in der Absetzposition aber es ist kein Video, es ist ein Standbild. Das sagt ja erstmal nichts. Und ich habe das dann später versucht, in der Sportschau zu sehen. Auch da wurde auch nicht groß drauf eingegangen, es wurde ja minutenlang überprüft und dann saßen wir auch dann da oder standen auch dann da und dann dachten wir so, die fummeln da so lange gerade am VAR rum, das kann doch nichts sein. Und wie ist denn da deine Einschätzung zu? Wir hatten jetzt ungefähr jetzt 1,5 Tage drüber nachzudenken. Wie war so eure Sicht der Dinge? Wie hat 96 das? Klar, man war nicht happy dadurch, dass man etwas, was einen offensichtlich, also klar, aus Augen der 96er war es ein klares Abseits. Ist halt ganz, ganz schwierig mit, wann kommt der Pfiff, wann ist der VAR-Eingriff. Wie war das für euch? Wie hast du das gesehen?
Also live im Stadion natürlich sehr schwer einzuschätzen. Vor allen Dingen auch, wenn man im Stehblock sich aufhält. In der Wiederholung habe ich im ersten, also ohne Standbild und ohne Verlangsamung des Bildes, habe ich auch gedacht, okay, das ist Abseits. Warum sieht er das nicht? Oder warum pfeift das nicht, wenn der Linienrichter nicht die Fahne hebt? Ich würde es auch nicht zu breitspannen, den Bogen. Für mich, ich muss so anfangen, da es nicht erlaubt ist, mit der Schulter oder dem Oberarm das Tor zu erzielen, ist es für mich eigentlich auch eher sekundär, ob er dann mit der Schulter oder dem rechten Arm abseits stand. Das ist jetzt meine persönliche Auslegung von abseits oder nicht abseits, weil sich dadurch ja kein Vorteil verschafft wird. Die Regel ist nun mal anders. Sobald der Spieler mit dem gesamten Körper nicht vollumfänglich hinter der Abseitskante ist, dann ist das als Abseits zu werten und das ist nicht passiert. Insofern, wenn es das Regelwerk ist und das ganze Geschiss mit dem VAR und dem Linienrichter und dann ist der Schiedsrichter zum Linienrichter gegangen und dann hat der Linienrichter gesagt, jetzt hören wir mal, was der VAR sagt, weil ich weiß ja eigentlich auch nicht richtig, ich habe die Fahne nur so gehoben oder weiß auch nicht, was die da genau besprochen haben. Man hat ja auch das Gefühl, dass der VAR die Schiedsrichterleistung so dermaßen niedergemacht hat und so dermaßen nach unten korrigiert hat. Das ist wirklich atemberaubend. Ich möchte mich aber nicht aufregen, weil es eh keinen Sinn mehr hat, sich aufzuregen. Ich finde diesen VAR in seiner Form absolut widersprüchlich, absolut irreführend und ich bin da wirklich überhaupt nicht zufrieden, überhaupt nicht happy mit, auch mit der Entscheidung, so wie sie letztendlich passiert ist, weil ich meine, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so passiert, der FC St. Pauli macht das Tor, Linienrichter zeigt Abseits, der Schiedsrichter gibt das Tor nicht, der VAR überprüft minutenlang, die kalibrierten Linien zeigen Abseits, der Video Assistant Referee sagt trotzdem Tor und das Tor zählt. Das passt ja irgendwie hinten und vorne nicht. Und das soll doch alles gewesen sein, was ich dazu sage, weil man dreht sich im Kreis und ich empfinde das als, ja, das ganze Ding als großen Skandal und deswegen nervt mich das eigentlich nur noch. Also am Schiedsrichter und an der Leistung hat es nicht gelegen, dass wir das Spiel verloren haben. So, um das vielleicht auch mal abschließend zu sagen. Das hatte andere Gründe.
Ja, gehe ich auch so von aus, da gehe ich mit dir mit. Also wenn es auch mit dem Thema VAR, wenn es nach mir gehen würde, einfach das Ding komplett abschalten und weg und löschen und einfach nochmal wieder Fußball spielen. Also es macht ja nicht mehr Spaß oder in dem Sinne, ja, man regt sich immer über die Schiedsrichter auf und über die Entscheidung, aber das ist ja, aber jetzt regt man sich immer noch mehr auf und das ist auch nicht so, also es gefällt mir nicht so, wie es ist. Und da gehe ich auch vollkommen mit. Und dann hast du manchmal so Entscheidungen, wo es auch wieder nur so Auslegungssache ist und das, wo der VAR auch keine Klarheit bringt und das soll ja auch nicht Sinn der Sache, also was, also immer diese Sachen mit dieser Auslegung, das ist echt schon, das stört mich dann wieder. Und dann bist du dann da und dann wartest du 5 Minuten, bis das überprüft worden ist. Also, naja, also komm, lass uns das Ding VAR versuchen abzuhaken, aber obwohl es kurz darauf wieder kam, es war ja wieder eine VAR-Entscheidung. Und es war ja 10 Minuten später, dass Hartl hat einen Ball im Strafraum in den Lauf von Daschner gekriegt, also, ne, und Areyembi springt dann dort möglicherweise an den Arm und weiß ich nicht, also, nee, fand ich jetzt nicht so.
Also habe ich jetzt auch nicht so wahrgenommen als so eine Szene, wo ich sage, wow, auf jeden Fall Handspiel, er springt ihm gegen den Arm, ich kenne Schiedsrichter, die das pfeifen, finde aber die Handregel auch nicht ausreichend, bis zu Ende gedacht, um das jetzt irgendwie gut zu finden, wenn es dann am Ende, also da bin ich so weder noch, also denke schon, dass die Handregel verbesserungswürdig ist und in dem Fall fand ich das auch irgendwie nicht richtig zu sagen, ist das jetzt Handspiel oder nicht, also da fallen mir jetzt aus unseren Reihen ganz eigene Spieler ein, die da schon deutlichere Szenen gehabt haben, jetzt nicht gegen St. Pauli, sondern in anderen Spielen, wo es auch ganz klar Hand gegeben hätte und der Schiedsrichter das nicht eingreift, also insgesamt Schiedsrichter ist dann auch wieder so ein Thema für sich, glaube ich.
Ja, das können wir auch relativ überspringen. Also es war jetzt nichts, worauf man sich eigentlich lange aufhalten müsste. Kurz darauf kam aber eine gelbe Karte an euren Spieler Neumann, kurz darauf von sich nochmal zu sprechen lässt. Ist das auch ein richtiger Satz? Kurz darauf war schon Halbzeit. Also es war eine 2-0 Führung. Man kann jetzt immer wieder über das 2-0 diskutieren. Aber im Großen und Ganzen, wie wir es vorhin durchgegangen sind, war es ja durchaus ein Okay, denn zu geben. 2-0, an sich eine muntere Begegnung. Also ich verdiente 2-0 Führung. Und es ging ohne Wechsel auf beiden Seiten weiter. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner der Kehrwieder Kreativbrauerei. Heute möchte ich euch das Kehrwieder Übernormal Null alkoholfrei ans Herz legen. Das UNN India Pale Ale ist das erste alkoholfreie Bier seiner Art. Kehrwieder zeigt hier, dass alkoholfrei und geschmacksintensiv perfekt zusammenpassen und der Beweis ist das Übernormal Null. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und denkt dran, alle alkoholischen Getränke moderat und bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Von unserer Seite kann ich es auch irgendwie nachvollziehen, aber Thema 96, da wurde wieder nichts getan. Also, was heißt wieder nichts getan? Also, wir hatten ja im VDS ja schon mal so, dass es keine Transfers gab. Also, man hat es nichts geändert. Jetzt hat man 1-3 auf die Mappe gekriegt. Hat da viel umgestellt und jetzt aber wiederum läuft es wieder nicht so gut und man ändert wieder nichts. Also ist da jetzt nicht wieder etwas, was Leitl anzukreiden wäre?
Ja gut, wenn du ja eine Möglichkeit hast, dann in der Halbzeitpause, denke ich, das Spiel so nochmal so ein bisschen zu beeinflussen, direkt zu beeinflussen. Aber gut, das war nicht das erste Mal. Der erste Trainer halt gerne die Jungs weiter spielen lässt, was auch in Ordnung ist, was man akzeptieren muss, aber auch das wird ja irgendwann in der Bewertung mit einfließen. Also, denke nicht, dass man da jetzt Leitl dann Fehler zu dichten muss, aber es ist halt eben seine Linie und die ist halt eben so. Und damit muss man eben umkommen, aber wenn natürlich die Ergebnisse ausbleiben, wird man auch schnell sich über die Linie des Trainers unterhalten. Und das ist auch normal.
Also, was war denn dein persönliches Fazit der ersten Halbzeit?
Ich würde schon sagen, dass wir besser im Spiel waren als vielleicht zur zweiten Halbzeit. Ich würde sagen, dass man sicherlich auch die ein oder andere Chance hat liegen lassen, aber auch nicht zwingend in den Aktionen war, um in Führung zu gehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man da hinten viel zu große Fehler gemacht hat und auch Aktionen zugelassen hat, die am Ende dazu führen, dass du auch mit 2-0 in die 2-0 Rückstand in die Pause gehst. Also durchaus verbesserungswürdig, aber das ist dann natürlich ins genaue Gegenteil umschlägt und man eigentlich das Fußballspielen dann komplett einstellt. Das hätte ich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Und das ist gut schon mal angeschnitten. Also das war ja, klar, die erste Halbzeit war ja verglichen zur zweiten Halbzeit von euch ja schon besser, weil danach kam ja sehr, sehr wenig, also wirkte mir so. Und dann in der 60. kam dann wieder der Neumann, den wir eben schon mal angesprochen hatten, mit einem zweiten Foul an Afolayan mit Gelb-Rot vom Platz. Ja, okay. Was mich persönlich zwar stört, ist dann danach, wurde dann nicht richtig nachgelegt, aber dann so what? Also ist das Kleinigkeit. Aber die rote Karte, da hat er, ich finde, da hat er schon ein bisschen drum gebettelt. Also der hat schon einige Male so 7, 8, 9 Dinger gehabt, wo man sagt, komm, jetzt halten wir ein bisschen den Ball flach, sonst kriegst du noch eine gelbe Karte und eine bekommen und hat weitergemacht.
Ja, das ist halt, wie soll ich das sagen? Das ist halt, wie sagt man so schön, hast du Scheiße am Schuh? Es lag so ein bisschen in der Luft, weil wir in jedem Zweikampf einen Schritt zu spät waren und Phil Neumann hier insbesondere einen Schritt zu spät war, dass du dann natürlich da nicht wechselst und den Jungen runternimmst, ist dann auch eine Frage des Trainers. Das muss man sich ankreiden lassen. Die gelb-rote Karte hätte nicht sein müssen. Das ist das, was auf Spielerseite liegt. Aber auch auf Trainerseite muss ich auch sagen, denke ich schon, dass es da eine Möglichkeit gegeben hätte, die mir auch einfallen würde, personell da durchzurotieren und dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Aber letzten Endes ist es ja auch so, das ist so ein bisschen das typische 96-Spiel, entweder die greifen so richtig ins Klo, nehmen wirklich alles mit, was man kriegen kann, also VAR-Entscheidungen gegen sich, die fragwürdig ist, keinen Zugriff mehr aufs Spiel, vergebene Torchancen, der Zieler lässt den Ball meterweit nach vorne prallen, dass der gegnerische Stürmer nur noch einschieben muss, dann eine gelb-rote Karte kurz vor Schluss, noch so 30 Minuten vor Spielende, und das sind halt so alles 96 Skills, die kann, glaube ich, nur 96 so richtig gut, und das ist dann halt eben so, aber solche Spiele gibt's nun mal, und das gehört leider aktuell auch irgendwo noch zum Alltag von 96 dazu.
Du hast ja das Thema Scheiße am Schuh kurz angeschnitten, also das wäre ja nochmal dreifach so gekommen, also Thema 3:0, der dann am Ende des Tages nicht gegeben worden ist, auch zu Recht. Im Grunde Arimbi hat Sayakas im Strafraum umgerissen. Metcalf hat sich zwar beschwert, aber also ging zum Ball, flankt, findet Daschner, aber durch den VAR-Angriff, dass Metcalf im Abseits war, wurde es halt nicht gegeben. Das kann man auch so stehen lassen, das ist auch vollkommen okay. Aber das Moment mit dem 3-0 dachte ich mir schon, oh, jetzt fällt 96 auseinander. Aber es ist ja am Ende des Tages nicht passiert. Also doch, also man, ich will nicht sagen, man fiel auseinander, man hat nur nichts zustande gekriegt. Also fand ich jetzt von Hannover. Also es war so inaktiv. Es ist ja nichts passiert. So wirkt es mir so. Man hat einfach nur nichts getan. Und wenn du dann in der 80. Minute einen Weidand reinbringst, der also in der 80. Minute, das muss man sich mal reinziehen, in der 80. kommt ein Weidand rein, wo wir alle damit gerechnet hatten, dass er zu Beginn an spielt. Und dann, also wenn man das noch so weiterdenkt, in der 88. Minute, wenn du einen Dreifachwechsel vornimmst, also da kann auch nichts mehr rumkommen.
Ach naja, gut, ich meine, das ist halt eben ein Hilfeschrei, das Spiel wieder an sich reißen zu möchten. Aber du, am Ende, die Geschichte des Spiels ist auch schon erzählt. Das war nicht der Tag von 96, es hätte nicht sein sollen. Da waren sehr viele individuelle Fehler dabei. Es hat am Ende nicht daran gelegen, dass man zu spät gewechselt hat, sondern dass man auch nicht das Material auf der Bank hat, das so aus der Hüfte heraus ein Spiel an sich reißen kann. Diesen Unterschiedsspieler, den hat man aktuell nicht. Und das ist halt eben so, damit muss man leben. Und mit dem, was man hat, muss man arbeiten. Und dementsprechend kann ich nur sagen, dass wir aus diesem Spiel sehr viel mitnehmen können, was wir fürs nächste Spiel abstellen müssen.
Was ist so dein Fazit vom Spiel? Was würdest du, also würdest du jetzt in der Haut von Stefan Leitl stecken, wenn du jetzt die Mannschaftsperformance so gesehen hättest, was würdest du ihm empfehlen zu tun? Also was ist jetzt deine Meinung zu dem Spiel? Klar, es war nicht gut, aber... Und im Grunde, ich halte ja immer noch die Mannschaft von 96 ja immer noch für gut. Also es ist ja jetzt keine Laufkundschaft. Die haben auch keine Holzbeine. Die können ja laufen und rennen und können ja auch weiter, also die können ja was. Ja.
Ach, das ist, also mit den Holzfüßen, da hat es bei mir schon alle Türen eingerannt. Also wir haben ein Qualitätsproblem vorne im Sturm. Ein Problem in der Kadertiefe, was Unterschiedsspieler angeht. Das ist so generell die Situation, aber sich darüber zu beklagen, ist halt auch nicht immer zielführend, weil es immer auch die gleichen Ergebnisse sind. 96 hat jetzt gegen Paderborn einen Gegner vor der Brust, der Fußball spielen kann und der das auch tut und der auch spielerische Akzente setzen kann. Für Leitl kann es jetzt nur noch darum gehen, aus dem Spiel das Beste mitzunehmen und vielleicht auch den einen oder anderen bisher sich sicher geglaubten Spieler vielleicht mal auf den Pott zu setzen. So. Und was man jetzt auch sagen muss, ist, dass das zweite Spiel in Folge oder eigentlich auch so mehr oder weniger das dritte, vierte, fünfte Spiel in Folge, in dem man Henrik Weidand von der Bank bringt, als den hochgewachsenen Stürmer, den man hoch anspielen kann und es aber dazu entweder nicht kommt oder er ja auch, sage ich mal, so geringen spielerischen Impact auf das Spiel hat, dass man ja eigentlich eher von einem Fremdkörper sprechen möchte. Und das hat man jetzt gegen St. Pauli auch wieder gesehen. Es ist ja auch nicht fair, einzelne Spieler rauszupicken, aber so ist es halt manchmal auch im Fußball. Man kann es halt eben auch manchmal an einzelnen Personen oder an einzelnen Spielern festmachen, die einen gewissen Effekt mitbringen sollen, aber das nicht liefern. Das ist halt eben so. Trotzdem würde ich mit dem gegen Paderborn von Anfang an spielen, weil ich glaube, dass das schon jemand ist, der, sage ich mal, durch eine körperliche Voraussetzung vieles mitbringt, an dem sich Verteidiger abarbeiten können. Und das ist dann auch in Ordnung. Das ist dann zwar keine spielerische Qualität und auch kein sportlicher Impact, sondern halt einfach eine Waffe, die man nutzt. Und solange der Vertrag noch läuft, auch nutzen sollte, finde ich. Grundlegend sollte man versuchen, an den Mechanismen, die man sich erarbeitet hat, weiterzumachen und versuchen, jetzt aus den verlorenen zwei Spielen das mitzunehmen, was man mitnehmen kann an Erkenntnissen und und auch irgendwo eine Haltung entwickeln für die nächsten Aufgaben.
Also gerade, es macht auch einem auch nicht viel einfacher, wenn dann Paderborn kommt, ne? Also Paderborn ist auch wiederum so eine Mannschaft, die ist immer so unvorhersehbar an den Erträgen, die sie immer bringt, weil die schießt gerne mal 5, die bekommt mal 5, auf einmal ist es ein 4-4, auf einmal ist es ein 8-3, wie damals gegen Aue. Was Paderborn des Öfteren immer auf den Platz bringt, ist es schon sehr außergewöhnlich. Und die können auch einen sehr überrollen. Zum Glück haben wir erst Paderborn im März. Also noch ein bisschen hin. Und das macht auch ein, klar, wenn du 2 Niederlagen jetzt am Stück hast, wie ihr, man versucht ein Fazit und Lehren draus zu ziehen. Und dann, wenn du dann Paderborn vor die Linse kriegst, oder die jetzt wohl nach Hannover kommen, das macht es eigentlich gerade einfacher.
Nee, aber gut, das ist halt eben so. Also damit muss man umgehen. Das ist dann halt, kann jetzt den Spielplan nicht abändern, nur weil es uns das nicht passt. Paderborn, Samstag 13:30, nur darum geht's jetzt. Und dann bin ich gespannt, mit was für fußballerischen Leckerbissen ich dann diesmal überrascht werde auf dem Wochenende.
Ich denke mal, so wie du aktuell sprichst, dann kannst du nur überrascht werden, oder? Positiv. Weil bisher wurdest du ja nur, wenn ich dir so zuhöre, wurdest du enttäuscht.
Ja.
Also positiv überrascht, genau.
Es kann immer nur noch vorwärts gehen.
Immer nur vorwärts, genau. Nach dem Spiel, also es war ja schon relativ frisch und relativ kalt, und nach den Feierlichkeiten hat man auch das Stadion auch verlassen. Bei euch aber wiederum so, da ihr ja die Zugfahrer hattet, gab es ja bei euch einen Kessel, also man wurde nicht rausgelassen, also scheinbar hat die Staatsmacht da Höhe, Feldstraße alles abgesperrt und man kam nicht raus. Du hattest mir davon auch berichtet, dass du auch relativ spät loskommst. Wie war so, was ist da passiert? Was kannst du uns darüber erzählen?
Ich kann es ganz kurz und knapp halten. Im Prinzip ist es so, dass wir das Stadion verlassen wollen und das Stadiongelände nicht verlassen können, weil eigentlich ab der Feldstraße uns eine Polizeikette daran gehindert hat, und auch noch mehrere Mal nachfragen, was denn der Grund ist und warum und wie lange das noch ungefähr dauern wird, bekommt man dann ja natürlich ein eher Achselzucken und so gar keine Reaktion. Hat ein bisschen gedauert und hat sich dann aber auch dann nach 30 Minuten, ja, geschätzt 30 Minuten aufgelöst. Es konnten dann noch alle heim, aber fraglich, ob natürlich alle ihren Zug bekommen haben, die ihr noch den Heimweg nach Hannover antreten mussten.
Ja, aber die Polizei kommt ja auch nicht drauf, dass es durchaus einige Hannover-Fans gibt, die in Hamburg wohnen. Die hätte man gerne mal aus dem Kessel mal rauslassen können. Aber so weit denken die ja nicht. Das ist immer wieder das Gleiche mit denen. Also, aber wenigstens gut zu wissen, dass es nicht so lange angedauert hat, ne? Das ist immer schon mal eine gute Nachricht.
Das wäre zu viel des Guten gewesen.
Ja, das wäre ja echt, also wir hatten ja, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber wir hatten vor 5 Jahren, da kommst du mit dem Zug, also fährst du mit dem Zug nach Bielefeld und dann wirst du da am Bahnhof festgehalten von der Polizei und kommst nicht ins Stadion und kannst das Spiel nicht sehen. Manchmal nutzen sie schon ihre Macht aus wegen irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, weil irgendwer eine Kippe irgendwo hingeschmissen hat oder so. Also das war schon echt absurd. Also Fußballfan sein macht manchmal nicht viel Spaß. Gut, man muss auch nicht immer als gefallen lassen. So, Spieltag vorbei. Wie war das? Also die Stimmung wird nicht viel besser gewesen sein, oder?
Man ist kräftemäßig am Ende. Man hat das Spiel gesehen, ist verärgert, hat sich Besseres vorgestellt und sehnt sich eigentlich nur nach den eigenen 4 Wänden und alles andere, was nicht mit Fußball zu tun hat. Also ich denke, das fasst am Ende ganz gut zusammen.
Habe ich dann noch irgendwas vergessen, was du noch ergänzen möchtest? Irgendeine Information, die du mit uns teilen möchtest?
Nee, ich denke nicht. Ich glaube, es ist sehr vieles über das Spiel sowieso abseits dieses Podcasts schon erzählt quasi geschrieben und berichtet worden. Ich glaube, das, was es jetzt gilt, ist für beide Mannschaften den Blick nach vorne. Pauli kann den Schwung mitnehmen und 96 muss nachsitzen sozusagen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Auf jeden Fall, Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du ausführlich mit mir dieses Gespräch hier führen konntest. Auch wenn es zum Nachteil von 96 ging.
Sehr gerne.
Es gehört dazu, leider. Niederlagen gehören dazu. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich endlich mal wieder zwei Siege im Rücken habe. Kam auch nicht mehr so oft vor. Und Für euch geht es ja gegen Paderborn. Wir, liebe St. Pauli-Fans, wir kommen am kommenden Sonntag, spielen wir gegen den FCK. Und die sind im Aufwind. Die sind motiviert, die haben Bock. Das heißt, wir müssen denen jetzt ein Bein stellen. Das heißt, kommt alle ins Stadion, ölt eure Stimmen. Das VDS-NDS hört ihr von Michael. Das sollte auch in den nächsten Tagen online kommen. Sonst habe ich nicht viel weiter zu sagen. Euch einen schönen Weltpokalsieger-Besiegertag. Und dann sehen wir uns am Sonntag im Stadion. Ich verabschiede mich, Tim auch. Also, ciao, ciao.